Zwei Adler im Nest, da sitzen sie und machen sich Gedanken. Frage, wozu ist ein Adler da? Zum im Nest hocken? Um sich bedienen zu lassen? Um Angst zu haben? Mensch, geht's da weit runter? Nein, ein Adler ist dazu da. Ein Adler fliegt, er hat doch zwei Flügel. Dafür hat Gott sich den Adler ausgedacht, dass er fliegen kann. Ein Adler im Nest oder auf der Stange ist nur halb so imposant, wie wenn der hoch oben seine Kreise zieht. Ich komme zu dir. Du bist dieser Adler. Du sollst fliegen, du sollst dich aufschwingen, Kreise ziehen, aber doch nicht ewig dich füttern lassen. Wie meine ich das? Der Predigtext für heute, Markus 6. Jesus rief die 12 zu sich, sandte sie jeweils zu zweit aus und gab ihnen Vollmacht über die bösen Geister. Er wies sie an, nichts mit auf den Weg zu nehmen, außer einem Wanderstab. Aber kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld. Sandalen sollten sie anziehen, aber kein zweites Hemd. Weiter sagte er zu ihnen, wenn jemand euch in seinem Haus aufnimmt, dann bleibt bei ihm, bis ihr weiterzieht. Wenn euch aber die Leute nicht aufnehmen und euch nicht anhören wollen, dann zieht weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen als Zeichen gegen sie. Da machten sich die Jünger auf den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Wir haben hier einen Vers, was sollt ihr tun? Der Auftrag. Wir haben vier Verse, Einsatzbesprechung. Ja, wie machen wir das denn? Und zwei Verse, sie gehen tatsächlich los und machen das. Was ist die Logik hinter diesem Text, hinter dieser Aussendung? Jesus sendet sie aus, wie man die Boten eines Königs aussendet. Deshalb können sie zu Recht darauf vertrauen, dass sie versorgt werden. Die 12 müssen lernen, ich bin Gesandter des größten Königs aller Zeiten. Und ihr Auftrag war ja, wir erzählen von Gottes Reich und wir zeigen das Gottesreich. Wir sind seine Boten. Ja, und da steht, wer sie aufnimmt, der erfährt Segen. Und wer nicht, der nicht. Den Staub von den Füßen schütteln. Das ist eine symbolische Handlung für Beziehungsabbruch. Nicht mal euren Staub will ich behalten. Jesus sagt hier letztlich, tut dasselbe wie ich. Also die Frage an dich, wozu bist du Christ geworden? Tja, bei diesem Text, da könnte ich jetzt predigen, wer ist der, der hinter diesem Auftrag steht, dieser Jesus, dieser König, der sie losschickt? Die Frage, was ist das Befreiende am Evangelium? Warum lohnt es sich denn, an Jesus zu glauben? Ich könnte über Heilung predigen, Dämonenaustreibung. Das Verhältnis von, ich rede von Jesus und ich zeige, dass Jesus da ist, wäre spannend. Man könnte auch fragen und darüber predigen, warum sollen sie denn gar nichts mitnehmen? Außer Wanderstab und Sandalen, was soll das denn? Das wäre alles spannend, aber ich will mich nicht ablenken lassen von der Hauptsache. Und die Hauptsache ist die Herausforderung, in die Jesus uns stellt. Ich will vor allem die letzten zwei Verse ernst nehmen. Die gehen tatsächlich los und machen das. Und mit den Jüngern bist ja du gemeint. Wir alle. Oft begegne ich der Meinung, ja, Glaube, das ist was ganz Persönliches. Das stimmt schon. Beim Glauben geht es erstmal um mich, dass ich an Jesus glaube. Aber wenn du das missverstehst, dass dann alles gut wäre, wenn du glaubst, dann hast du Wesentliches nicht verstanden. Die These Jesu, du bist Christ, damit andere durch dich Jesus sehen, durch dich Jesus erleben. Andere sollen durch dich ihn kennenlernen und ihm vertrauen lernen. Das ist die Herausforderung. Verlass dein Nest, mach dich auf den Weg, geh los, Verlass die Komfortzone, denn Jesus möchte wirken und das macht er nicht anders als durch dich. Genau dich will er gebrauchen. Jetzt vermute ich mal, dir geht's wie alle anderen auch, das hast du schon mal gehört. Aber in jedem geistlichen Leben gibt es die Tendenz, dass wir die Größe unseres Königs und damit seinen Anspruch an uns immer wieder ausblenden. Ich beobachte Neubekehrte, die frisch im Glauben an Jesus sind, die sagen ganz oft, hier bin ich, sende mich, für Jesus gehe ich überall hin. Welcher junge Christ hat nicht schon mal über Mission nachgedacht? Aber dann kommt uns irgendwie das Leben dazwischen. Und wir leben 10, 20 Jahre als Christen und wachen dann eines Morgens auf und denken, ach Gott, wie schön, danke, dass du mir so ein schönes, weiches, kuscheliges, warmes Bett schenkst. Danke, dass ich an einem Land leben darf, wo Frieden herrscht. Danke, dass ich eine Krankenversicherung habe und vollen Kühlschrank und volles Sparbuch. Danke, dass du so gut zu mir bist. Jetzt sagt vielleicht manch einer, nö, das wird mir nie passieren. Doch. Das ist eine natürliche Tendenz. Der Glaube an Jesus wird so normal. Ich bin gerettet, wir verflachen. Und am Ende kann es passieren, wir rutschen rein in einen Lebensstil, der ist meilenweit von dem entfernt, wovon ich mal als junger Christ geträumt habe. Aus dem begeisterten, hier bin ich, sende mich Christen, werden Väter und Mütter, deren Leben ist geprägt vom Häusle, von einem angesehenen Beruf und ein bisschen Zeit für ein Hobby. Klar, Jesus ist schon auch Herr und König. Ich bete ja auch. Ich gehe auch mehr oder weniger regelmäßig in Gottesdienst. Ich habe meinen Platz in der Gemeinde. Aber da ist was auf der Strecke geblieben. Erkennst du dich wieder? Also ich erkenne mich da. Aber das kann es doch nicht sein. Wie kommen wir zurück zu dieser Begeisterung vom Anfang? Es gibt diese natürliche Tendenz, aber ich will mich nicht damit zufrieden geben. Und Jesus tut es auch nicht. Und weil ich glaube, dass es ganz viele so geht, will ich dich heute herausfordern. Jesus soll wieder der eine, der Besondere, der König, der Unvergleichliche sein. Der eine, der mein Herz und meine Gedanken voll in Beschlag nimmt, für den ich brenne. Drei Tipps dazu. Der erste Tipp, lass dich immer wieder auf wunderbare Weise gebrauchen. Das ist doch der Hammer, oder? Nichts zu haben. Damit sendet Jesus seine Jünger aus. Keine Vorratstasche, kein Brot, kein Geld, kein zweites Hemd, nichts. Das ist doch eigentlich fies, oder? Und jetzt finde ich es spannend, die Jünger kommen irgendwann zurück, erzählen begeistert, was sie erlebt haben, wie Gott gewirkt hat. Und was macht Jesus dann? Das nächste ist wieder, er führt sie in so eine Mangelsituation rein. Nichts. Er geht mit ihnen in die Wüste, eine Riesenmenge folgt ihnen, 5000 Männer, Frauen und Kinder dazu, sagen wir 20.000 Leute. Irgendwann sagen die Jünger zu Jesus, es wird Abend, schickt doch die Leute nach Haus, hier kriegen sie nichts zu essen. Und Jesus, gebt ihr ihnen zu essen. Und die Jünger widersprechen, wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. Jesus, das ist nichts für so viele. Und dann lässt Jesus sie seine Kraft und seine Vollmacht erleben. Aber wie? Er tut sein Wunder nicht ohne seine Jünger und nicht ohne ihr Weniges. Er nahm die 5 Brote und 2 Fische, sah auf zum Himmel, dankte und brach die Brote in Stücke und gab sie seinen Jüngern, damit sie es an die Menge verteilten. Wie bleibt Jesus Nummer 1 in deinem Leben, dass du brennst für ihn? Wenn du immer wieder diese Erfahrung machst, er, nicht ich. Stell dir das vor, die stehen da mitten unter den hungrigen Leuten, sind völlig überfordert, ein unmöglicher Auftrag. Sie sind sich ihrer Grenzen bewusst und dann erleben sie, nicht meine Stärke, nicht meine Weisheit, nicht meine Kompetenz, sondern er macht's. Und die Menschen werden satt. 20.000 mit 5 Brote und 2 Fische. Die natürliche Tendenz bei uns Christen ist, wir wissen uns immer weniger abhängig von Jesus. Und das ist eine Gefahr. Wir kennen die Bibel, wir kennen alle Antworten aus der Bibel. Wir sind kompetent im Christsein, das ist ja auch gut so. Aber unsere gefühlte Abhängigkeit von Jesus wird weniger. Darum, wir brauchen Erfahrungen. Ich habe nichts und er macht's. Er lässt mich erfahren, aus deinem Mangel 5 Brote, 2 Fische, Überfluss. Das heißt, wenn du losgehst, dann rechne mit Gottes Ressourcen, vertraue auf die und auf seine Kraft. Lass dich nicht schrecken wie die Adler, oh, da geht's aber weit runter. Nein! Wenn Jesus dich losschickt, dann ist es kein Problem. Vertrau auf ihn. Lass dich nicht schrecken von deinem Mangel, von deiner Inkompetenz, von sonst was. Und das Zweite, führ ein Leben, das durch Nachfolge das Leben Jesu imitiert. Jesus bereitet seine Leute vor, was kann passieren, was wird höchstwahrscheinlich passieren, wenn du losgehst. Und wieder finde ich spannend, kurz danach, die 20.000 sind irgendwann satt gegangen, ist Jesus mit seinen Jüngern allein und da fragt er sie, was sagen denn die Leute? Wer bin ich? Was hört ihr so? Und sie zählen auf, was sie so hören, Johannes der Täufer, Elia, einer der Propheten. Und dann fragt Jesus, und ihr? Was sagt ihr? Wer bin ich? Und ihre Antwort, der Petrus, wie immer, prescht voraus und sagt, du bist der Messias. Und da hat er recht. Aber dann, was sagt Jesus als nächstes? Er gebot ihnen, dass sie das niemandem sagen. Hä? Ja, warum denn? Sie benutzen das richtige Wort Messias, aber sie füllen das völlig falsch. Ihre Vorstellung, ein strahlender Held an der Spitze eines jüdischen Heeres, besser noch ein himmlisches Heer, auf einem weißen Pferd mit dem Schwert und so weiter, und der jagt die Römer ins Meer, raus mit den verhassten Römern. Das ist ihre Vorstellung. Und deshalb sagt der Jesus zu ihnen, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden. Von den Ältesten, hohen Priestern, Schriftgelehrten und getötet werden. Doch nach 3 Tagen auferstehen. Das ist ein Schlag für die Jünger. Jesus muss ihnen das sagen, weil er immer populärer wird und die Leute missverstehen ihn genauso wie die Jünger. Er hätte ja eine landesweite PR-Kampagne starten können, bestimmt viel Unterstützung bekommen als Messias. Aber nein, Jünger, ihr sollt schweigen. Jesus will keine rein politische Bewegung, der Grund ist ein anderer und der steckt in diesem kleinen Wörtchen muss. Jesus muss viel leiden, weil Gott es will. Verworfen werden, getötet und auferstehen, Gottes Strategie für die Aufrichtung seines Königreiches. Niederlage, scheinbare Niederlage. Sein Weg zum Königsein, das Kreuz. Und jetzt zu dir. Was heißt Nachfolge? Nachfolge heißt, den Weg von Jesus nachfolgen. Direkt danach sagt Jesus, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Nachfolge heißt, mach dich drauf gefasst, wenn du losgehst, die Feindschaft der Welt mit Jesus teilen. Die Ablehnung erfahren, die Jesus erfahren hat. Verworfen sein in den Augen der Menschen, wie Jesus. Und noch schlimmer, womöglich wirst du dein Leben verlieren. wie Jesus. Weil du Jesus nachfolgst. Und damit stellt sich für dich die Frage, was bedeutet dir mehr? Deine Loyalität zu Jesus oder dein eigenes Leben? Oder das deiner Familie, dein Besitz, deine Gesundheit, dein VfB-Jahresticket? Was oder wen liebst du denn wirklich? Denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei an seiner Seele Schaden nimmt? Welt gewinnen heißt, das bekommen, was die Welt zu bieten hat. Anerkennung, Genuss, Macht, schön. Ist genau das Gegenteil von Selbstverleugnung und Kreuz auf sich nehmen. An seiner Seele Schaden zu nehmen, das heißt, am eigentlichen Ziel meiner Existenz vorbeizuschrammen, in den Augen Jesu ein sinnloses Leben führen. Wie also bleibt bei dir Jesus die Nummer eins? Sei bereit, ein Leben zu führen, das durch Nachfolge das Leben Jesu imitiert. Lebe dein Leben in letzter Konsequenz für Jesus. Sei bereit, den Preis zu bezahlen, denn es kostet erkennbar, als Christ zu leben. Komfortzone verlassen, das Nest verlassen, fliegen. Das ist doch das Ziel. Wenn dein Glaube Feuer haben soll, dann gelten die zwei Dinge. Lass dich immer wieder auf wunderbare Weise gebrauchen. Dein Mangel, 5 Brote, 2 Fische, und dann werd zum Kanal des göttlichen Segens. Schau nicht auf dich, sondern auf Jesus und seine göttliche Kraft. Und dann führ ein Leben, das durch Nachfolge das Leben Jesu imitiert. Jesus hat es vorgemacht, was es heißt, sein Leben zu verlieren, um es zu finden. Er hat vorgemacht, was es heißt, sich in Menschen zu investieren, um sie zu retten. Es kommt darauf an, wer uns zuletzt applaudiert. Lasst uns auf den Applaus der Welt verzichten und auf den Applaus Jesu setzen. Etwas denkst. Oh Mann, ist das schwer. Ich soll losgehen, Jesus sendet mich, ohne was dabei, und dann habe ich auch bloß noch Nachteile davon. Wie schwer. Darum ein letzter Tipp. Bleib nicht alleine, sondern geh zu zweit. Jesus schickt seine Jünger mit Absicht, immer zu zweit. Weil er weiß, wie schwer das ist, alleine zu vertrauen, alleine sich selbst zu verleugnen, deswegen zu zweit. Und diesen Tipp, den kannten sie schon im Alten Testament. Prediger 4, 2 sind besser dran als einer allein. Denn zu zweit geht die Arbeit leichter von der Hand. Und wenn einer von beiden hinfällt, hilft ihm der andere wieder auf. Wenn aber einer allein ist und hinfällt, ist kein anderer da, der ihm hilft. Und wenn zwei dicht beieinander liegen, wird ihnen warm. Wenn aber einer allein ist, wie kann dem warm werden? Einer allein kann überwältigt werden, zwei miteinander können dem Angriff standhalten. Und die dreifache Schnur kann man kaum zerreißen. Da kommt Gott mit rein. Immer wieder Trautext, aber der gilt uns. Auch ein Paulus ist immer zu zweit losgegangen. Timotheus, Silas. Er hat sich immer mindestens einen anderen gesucht, der mitgeht. Und jetzt darf ich der Valentin ans Mikro bitten. Du hast erlebt, welchen Unterschied es macht, wenn man zu zweit losgeht. Bitte erzähl uns doch, wie war es bei dir?
Genau. Also, wie manche von euch ja wissen, ich war 10 Monate in Kanada und habe dort einen Auslandseinsatz gemacht. Und ich hatte dort einen Mentor, mit dem ich mich alle 2 Wochen getroffen habe. Und der war für mich ein richtig großes Vorbild im Glauben. Und seine erste Frage an mich war immer, what's God been doing in your life? Also was hat Gott seit dem letzten Mal in deinem Leben gemacht? Und er hat dann auch immer erzählt, was Gott bei ihm gemacht hat. Und für mich war das richtig krass ermutigend zu hören, wie er für Menschen beten durfte und wie Leute Jesus ihr Leben gegeben haben. Und normalerweise holt er mich ab und wir fahren dann zu einem Café und reden dort. Aber er hat mir auf dem Hinweg erzählt, dass sie manchmal auf die Straße gehen und dort für Leute beten. Ich habe dann zu ihm gemeint, dass ich sowas noch nie gemacht habe. Und er hat dann gemeint, ja, lass das doch jetzt machen. Und dann sind wir in die Stadt gefahren und haben erstmal dafür gebetet, dass Gott uns zeigt, wen wir ansprechen und dass er uns die richtigen Worte gibt und uns durch seinen Geist leitet. Und ich dachte innerlich, dass die Leute bestimmt gar nicht offen dafür sind und das richtig komisch wird. Aber wir haben da den Ersten angeredet und er war uns richtig dankbar. Der hat sich richtig gefreut, dass wir das machen. Bei ihm war es zwar so, dass er meinte, dass bei ihm alles gut ist und er kein Gebet braucht, aber er war echt richtig dankbar. Und für mich war das ziemlich überraschend. Der Zweite, der hieß Mike, der war so zwischen 30 und 40 und er meinte, er ist sehr unzufrieden mit seinem Job und wollte einen Lebenspartner. Und wir haben dann dafür gebetet und er war uns auch sehr dankbar. Und er war auch richtig offen dafür. Dann war noch jemand da, der war früher Soldat und der hat uns erzählt, dass er immer Bilder in seinem Kopf hat von den ganzen Sachen, die er damals miterlebt hat. Wir haben dann dafür gebetet und während wir gebetet haben, musste er anfangen zu weinen und er erzählt uns danach, wie er gesehen hat, wie Jesus die Bilder in seinem Kopf nimmt und sie verbrennt. Und er hat uns danach noch auf seinem Rücken Narben gezeigt und sagte, dass er große Schmerzen hatte. Und nach dem ersten Gebet wurden die Schmerzen schon weniger, ohne dass wir überhaupt dafür gebetet haben. Und dann haben wir dafür noch gebetet und danach waren die Schmerzen komplett weg und er konnte sich wieder komplett bewegen. Und den letzten, für den wir gebetet haben, der hieß Mo, und der ist obdachlos und der erzählt uns viel von seiner Vergangenheit. Und mein Mentor fragte ihn dann, ob er Jesus in sein Herz einladen will. Und er hat sich dann auch dafür entschieden. Und wir sind dann noch ein bisschen rumgelaufen und haben geredet. Und er wollte unbedingt eine Zigarette rauchen. Aber alle Läden hatten schon zu und er konnte sich keine kaufen. Dann hat mein Mentor zu ihm gemeint, er kann jetzt Jesus, seinen Freund, nach allem fragen, auch nach einer Zigarette. Und keine 20 Sekunden später ist vor uns ein Auto gefahren und hatte die Scheibe unten. Und Mo hat die gefragt, ob wir eine Zigarette haben. Und sie haben ihm eine zugeworfen. Genau. Und alles, was an dem Abend geschah, war für mich krass ermutigend und so cool zu sehen, wie Gott gewirkt hat. Allein hätte ich mich auch niemals getraut, da rauszugehen und Leute zu fragen, ob ich für sie beten kann. Und nichts, was da passiert ist, ist irgendwie aus unserer eigenen Kraft geschehen, sondern das alles durch die Kraft Gottes. Und ich durfte dadurch echt lernen, dass wenn wir uns in die Abhängigkeit von Gott stellen, dann wird er uns auch versorgen und wir dürfen uns auf ihn verlassen. Das ist auch das, was er uns in der Bibel verspricht.
Vielen Dank, Valentin. Gott schickt uns los mit nichts, mit halbwegs düsteren Aussichten, aber mit einer Verheißung. Und du hast es erlebt. Super. Und bleib nicht allein damit. Jetzt möchte ich dir ein Angebot vorstellen. Bei den APIs, Gemeinschaftsverband, da gibt es dieses Frühjahr, Frühsommer eine Aktion, 4 Tage, 4 Städte. Wir verkünden das Evangelium in 4 Tagen, in 4 Städten. Die 4 Tage sind immer gleich aufgebaut. Zuerst gibt es eine Schulung, wie mache ich das denn? Wie komme ich denn ins Gespräch mit Leuten über Jesus? Und dann gehst du raus in die 4 Städte, Brackenheim, Reutlingen, Freudenstadt, Göppingen, und machst es ganz praktisch, so wie du es gerade erzählt hast. Zu zweit oder auch zu mehreren mit den Leuten über Jesus ins Gespräch kommen. Und abends kommt man wieder zusammen und tauscht sich aus, feiert einen Gottesdienst, um Gott zu loben und ihm zu danken für alles, was er geschenkt hat. Eine super Sache. Meld dich an, trau dich, mach's endlich einmal, flieg los. Mehr Infos dazu findest du auf der Homepage der APIs und vielleicht ist das ja auch was für euch als ganzer Hauskreis. Oder auch unabhängig von diesem Angebot, geht los. 3 Tipps, wie Jesus bei dir die Nummer eins bleibt, wie dein Glaubensfeuer neu auflodert, wie du Jesus heute erleben kannst. Und das Geheimnis heißt, bleib nicht am Nestrand sitzen, sondern hör, Jesus sendet dich. Flieg los. Geht es dir auch manchmal so, dass du Leuten zuguckst, wie die was machen und insgeheim bewunderst sie und denkst, wenn ich nur ein bisschen von dem erleben würde, was die erleben. Vorschlag, wie wäre es, wenn du dir jetzt für die kommende Woche gleich was vornimmst? Zum Beispiel, in der nächsten Woche rede ich mit zwei Menschen über Jesus, wo ich weiß, die kennen den nicht oder nur kaum. Oder ich biete, so wie Valentin erzählt hat, ich biete zwei Leuten ein Gebet für sie an. Trau dich, geh los. Und dann sei gespannt, was Jesus draus macht. Und denk an diese Tipps. Es hilft dir, zu zweit loszugehen. Es hilft dir zu vertrauen, ich kann es nicht, ich bin inkompetent, aber der hat es schon vorbereitet. Du brauchst nichts mitzunehmen und er wird aus deinem Wenigen Großes machen. Verlass deine Komfortzone und das heißt, ich bin bereit, die gute Botschaft von Jesus weiterzusagen. Dazu muss ich selber erstmal überzeugt sein. Ich bin bereit, Jesus im Ungewissen zu erleben. Ich bin bereit, mich angreifbar zu machen. Ich bin bereit, etwas zu riskieren. Und ich bin bereit, mich von Jesus überraschen zu lassen. Unsere beiden Adler genießen das Hotel Mama und Papa. Aber das kann doch nicht auf Dauer das Ziel sein. Dort im Nest, da erleben sie kaum was. Sie schauen anderen zu, wie die es machen, wozu sie selber bestimmt sind. Nimm zum Beispiel auch diesen Adlerhorst als Bild für die Gemeinde. Das ist Komfortzone und Lernzone. Aber dann bleib nicht selbstzufrieden sitzen und lerne, sondern es fliegt doch endlich auch mal los. Es ist Jesus, der dich losschickt. Also verlass deine Komfortzone im Vertrauen auf diesen Jesus. Vermutlich mutet er dir dabei einiges zu. Aber unterwegs beschenkt er dich. Denn er will dich doch erleben lassen. Was kann ich? Und er will doch durch dich andere retten. Bist du bereit? Sind wir uns einig, dass das nötig ist, dass wir gehen? Einig? Einig? Ja, dann los.